Dann lasst uns unsere Bibel nehmen und mit mir aufschlagen zum ersten Buch Mose. Das erste Buch Mose, Kapitel 32. Erster Mose 32. Um des Zusammenhangs willen lese ich schon ab Vers 1. 1. Mose 32, Vers 1. Des Morgens aber stand Laban früh auf, küsste seine Kinder und Töchter und segnete sie, und sie zog hin und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg, und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und da er sie sah, sprach er: Es sind Gottes Heere, und hieß die Stätte Mahanaim. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in die Gegend Edoms, und befahl ihnen und sprach: Also sagt meinem Herrn Esau, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bis daher bei Laban lange außen gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde, und habe ausgesandt, dir, meinem Herrn, anzusagen, dass ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen wieder zu Jakob und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau, und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm ward bange, und teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Heere, und sprach so: Esau kommt auf das eine Heer und schlägt es, so wird das übrige entrinnen. Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Freundschaft, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, da ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zwei Heere geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er mich komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, den man nicht zählen kann vor der Menge. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, das er vor Händen hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau: 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 Farren, 20 Eselinnen mit 10 Füllen, und tat sie unter die Hand seiner Knechte je eine Herde besonders und sprach zu ihnen: Geht vor mir hin und lasset Raum zwischen einer Herde nach der anderen, und gebot dem Ersten und sprach: Wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wo willst du hin, und wes ist's, was du vor dir treibst, sollst du sagen, es gehört deinem Knecht Jakob zu. Der sendet Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Also gebot er auch dem anderen und dem dritten und allen, die den Herden nachgingen, und sprach: Wie ich euch gesagt habe, so saget zu Esau, wenn er ihm begegnet. Und saget ihr auch: Siehe, dein Knecht Jakob ist hinter uns, denn er gedachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Also ging das Geschenk vor ihm her, aber er blieb dieselbe Nacht beim Heer. Und jetzt kommt unser eigentlicher Text ab Vers 23. Und er stand auf in der Nacht und nahm zwei seiner Frauen und die zwei Mägde und seine 11 Kinder und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, das hinüberkam, was er hatte, und blieb allein. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an, und das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist obliegen. Und Jakob fragte ihn und sprach: sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob hieß die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Kinder Israel keine Spannader auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag. Darum, dass die Spannader an dem Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt ward. Nun, ich bin sicher, ihr alle kennt die Geschichte von Jakob, wie er mit List und Betrug und Tücke seinem Bruder Esau dieses Erstgeburtsrecht abgenommen hat für dieses Linsengericht. Und wie er auch seinen Vater dann noch hinters Licht geführt hat und dem noch den Segen abgenommen hat. Und Esau ist so wütend und zornig darüber, dass er schwört, seinen Bruder Jakob dafür umzubringen. Als der dies dann aber irgendwie erfährt und spitz kriegt, rät seine Mutter ihm, er soll doch das Haus verlassen, er soll wegziehen. Er soll zu seinem Bruder, zu seinem Onkel Laban nach Haran gehen. Was er dann auch tut und nur mit seinem Wanderstab ausgerüstet, macht er sich auf den Weg, lässt all seinen Besitz, lässt die Familie hinter sich und geht in eine ganz dunkle und ungewisse Zukunft. Dort bei seinem Onkel arbeitet er 20 Jahre. 20 Jahre ist er dort. Er gründet seine Familie, zwei Frauen, die Lea und die Rahel. Kinder werden geboren. Er kommt wieder zu Vermögen und kommt zu Besitz. Ja, nun sind diese 20 Jahre dort um. Und jetzt ist es Zeit, dass er mit allem, was er hat, nach Hause zurückkehrt. Aber dieser Esau, der damals geschworen hat, ihn umzubringen, kommt ihm jetzt entgegen mit 400 bewaffneten Männern. Und Jakob reagiert sofort. Er teilt diese Karawane in mehrere Gruppen, in der Hoffnung eben, dass wenn die eine von dem Esau angegriffen wird, dass die andere dann wenigstens noch entrinnen kann. Er schickt ihm auch ein Bestechungsgeschenk entgegen, um ihn damit vielleicht irgendwie zu besänftigen, seinen Zorn abzukühlen. Und als die Nacht hereinbricht, nimmt er seine Frau und Kinder und bringt sie über diese Furt des Jakobs auf die andere Seite. Und er selber bleibt allein zurück. Und nun heißt es, abwarte und das Beste hoffen, denkt Jakob. Aber jetzt kommt unser Text. Es gibt in der Bibel manchmal, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber für mich ist es manchmal so, es gibt manche Bibelverse, manchmal ganze Abschnitte, die sind so, wie wenn sie Widerhaken haben. Die packen ein und die lassen einen einfach gar nicht mehr los. Und so geht es mir mit diesem Text hier in 1. Mose 32, in diesem Bericht von Jakob in diesem nächtlichen Ringkampf. Und eigentlich ist es ein Seelenkampf. Dieser äußere Kampf ist eigentlich nur das Spiegelbild von dem, was sich da innen drin abspielt. Und eigentlich ist es noch nicht mal ein Seelenkampf, sondern eigentlich ist es eine Seelsorge, die hier stattfindet. Es ist ein ganz kritischer Punkt in seinem Leben. Innerhalb von 24 Stunden ändert sich für ihn komplett alles. Er wird nie mehr derselbe Mensch sein. Und das in dieser Nacht, von der er selber sagt in Vers 31, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und deshalb nennt er die Stätte Pniel. Manchmal begegnen wir in unserem Leben Menschen, von denen wir irgendwie fasziniert sind. Die haben so eine besondere Ausstrahlung, die uns anzieht. Da ist ein Leuchten, das von ihnen ausgeht. Sie offenbaren irgend so einen inneren Reichtum, eine Wärme, eine Liebe, eine Demut, eine Freude, eine Weisheit, die uns besonders berührt, die uns aufmerken lässt. Und nur als ein kleines PS, ihr Lieben. Weisheit kommt nie schnell und sie kommt nie leicht. Und Weisheit, heißt im Jakobus 3, lässt sich etwas sagen. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Die Weisheit von unten macht was anderes. Manchmal begegnen wir solche Menschen auch in Biografien oder in Lebensbildern, auch in den Lebensbildern, die uns die Bibel selber gibt. Und die gibt uns diese Lebensbilder ganz ungeschminkt. Manchmal sind es aber auch Veränderungen, die wir in Menschen beobachten, wenn wir sie vielleicht längere Zeit nicht gesehen haben. Und oftmals in solche Fälle, wo man jemanden kennt, bevor er zum Herrn Jesus Christus gekommen ist und nachdem er zum Herrn Jesus Christus gekommen ist. Und das Schöne ist, Gott in seiner Liebe lässt uns zu ihm kommen, so wie wir sind. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Aber Gott in seiner Liebe lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern er verändert uns, er wirkt an uns, er heiligt uns. Und dieses Wirken ist da 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Wisst ihr, was das ist? Gnade. Nichts als Gnade. Ein Bibelausleger hat über dieses Leben Jakobs geschrieben, ich zitiere: Was Gottes Gnade im Leben eines Menschen schaffen kann, ist unvorstellbar. Die biblische Biografie des Patriarchen Jakob gibt uns dafür ein überzeugendes und dramatisches Beispiel. Wer das Leben des Mannes Jakob vor und nach seiner Gottesbegegnung miteinander vergleicht, erkennt in vielen Darstellungen sein eigenes Spiegelbild. Aus einem eigenwilligen, selbstherrlichen Menschen, der sich ausschließlich vom Verstand, Gefühl und der Suche des persönlichen Nutzens leiten lässt, wird ein großer Knecht Gottes und ein brauchbares Werkzeug. Wenn es nicht die Gnade Gottes gäbe, wäre ein derartiger Wechsel unverständlich. Wo sie aber zur Wirkung kommt, schafft sie Wunder. Gott tut immer noch solche Wunder der Gnade. Er bringt die Seine ans Ziel, aber er hat dabei keine Eile. Manchmal hört man Christus sagen: Ich verstehe nicht, warum der Herr mich so gemacht hat. Mit all den Dingen in meinem Leben, mit denen ich einfach gar nicht klarkomme. Aber lieber Bruder und Schwester, der Herr hat dich nicht so gemacht. Der macht dich immer noch. Er ist noch nicht fertig mit dir. Deine Verantwortung ist es, einfach auf dieser Töpferscheibe zu bleiben. Und die Hände oder den Druck, den wir so oft in unserem Leben denken, erfahren, dieser Druck, das ist nichts anderes als diese Hände vom Herrn, des Töpfers. Er formt diesen Ton auf der Scheibe. Unsere Aufgabe ist es, einfach nur auf dieser Töpferscheibe zu bleiben. Und wir denken, aber braucht es denn unbedingt immer diese extra Umdrehungen in Form dieses Druckes in meiner Arbeit oder in meiner Familie oder in der Gemeinde oder mit meiner Gesundheit? Braucht es denn unbedingt immer diese extra Umdrehungen auf der Töpferscheibe? Bleib einfach nur auf dieser Töpferscheibe. Werf das Vertrauen nicht weg, welches, was nach Hebräer hat, eine große Belohnung hat. Nicht nur eine Belohnung, eine große Belohnung. Im Griechischen steht eine Mega-Belohnung. Aber der Herr ist immer noch am Wirken in unserem Leben. Ob wir das erkennen oder nicht, ob wir darüber nachdenken oder nicht, ob wir das verdient haben oder nicht, er ist immer am Wirken. Und das, was er wirkt, ist immer zu unserem Besten und immer zu unserem Nutzen und immer zu seiner Ehre, zur Verherrlichung seines Namens. Ich habe nicht gesagt, dass es immer einfach ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir das immer verstehen. Ich habe auch nicht gesagt, dass uns das immer gefällt, was er tut. Ich habe nur gesagt, es dient immer zu unserem Besten, zu unserem Nutzen und immer zur Verherrlichung seines Namens. Das habe ich gesagt. Aber manchmal sind es ganz bestimmte Krisen in unserem Leben, die Gott im Besonderen benutzt, die unser normales Leben unterbrechen. Und es sind sowas wie Wendepunkte in unserem Leben. Und manches Beispiel aus der Bibel fällt uns ein. Wenn man denkt an einen Mose und die Begegnung an diesem brennenden Busch. Da ist er 40 Jahre in der Wüste und hütet diese Schafe für seinen Schwiegervater. Und dann kommt diese Begegnung an dem brennenden Busch. Alles ändert sich von diesem Tag an. Es ist ein Wendepunkt in seinem Leben. Denken wir an einen David. Er hat wahrscheinlich zwei Wendepunkte, ein guter und ein schlechter. Beide hat Gott trotzdem benutzt. Zum einen ist es der Kampf mit dem Goliath und der andere ist sicherlich der Ehebruch mit der Bathsheba. Aber aus beidem lässt er Gutes hervorkommen. Gott wirkt in alle beide zwei Wendepunkte. Josef, der Tag, als er von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird. Jona. Uns ist klar, wo sein Wendepunkt ist. Jeder, der ein paar Tage im Bauch von einem großen Fisch verbringen muss und dann einfach wieder ausgespuckt wird, wird sich wahrscheinlich ändern. Und bei Jakob ist es hier in 1. Mose 32. Nichts war danach dasselbe. Er war nie mehr dasselbe. Er ist getauft worden auf den Namen Jakob, der Fersenhalter. Schon im Mutterleib beginnt dieser Ringkampf mit seinem Bruder Esau. Als der eigentlich zuerst dran wäre, den Mutterleib zu verlassen, packt er den an der Ferse. Und schon da kommt, scheint es irgendwie von dieser Charakter rauszukommen, er möchte gern andere zum Stolpern bringen, zum Straucheln, zum Fallen. Da ist dieser Betrug da. Ja? Er ist ein hinterhältiger Betrüger, kein Zweifel. Das ist sein Charakter. Und den hat Gott erwählt und geliebt und auserwählt. Und verändert ihn. Und Gott schämt sich nicht, ihn ganz oft in der Bibel, Gott schämt sich nicht, sich als Gott Jakobs zu bezeichnen. Der Betrüger wird unter der Seelsorge Gottes in den Gotteskämpfer Israel. Und von da an hat er nicht nur einen neuen Namen, von da an ist er ein Zeuge. Von da an hat er einen Altar. Von da an hat er Vollmacht in seiner Familie. Von da an versteht er die Offenbarung Gottes, was ihm vorher gar nicht klar war. Da schickt der Herr ihm diese ganze Engelsheere entgegen, um ihn zu ermutigen vor diesem Treffen mit dem Esau. Und er sieht diese Engelsheere, ja. Und er nennt es auch, er spricht es aus, das sind Gottes Heere. Und er nennt die Städte Mahanaim. Was für ein Liebesbeweis Gottes für ihn, als der ihm diese Engel schickt und sagt mit dieser Engel praktisch, du brauchst keine Angst haben, du musst dir keine Sorge machen, verlass dich auf mich, ich bin mit dir, vertrau mir. Aber geht Jakob darauf ein? Nee, leider nicht. Das ist schade. Gott gibt ihm Gelegenheit, seine Durchhilfe, seine Macht zu erkennen. Aber was macht er? Sagt er, selbst ist der Mann. Ich muss gucken, wie ich meinen Vorteil da habe. Ich lasse mich schon was einfallen. Ich bin schlau. Ist das nicht ein Bild von uns? Man sieht etwas von der Gegenwart Gottes und von seiner Freundlichkeit. Man macht andere sogar darauf aufmerksam. Man gibt dem Ganzen einen Namen sogar. Und trotzdem geht das Ganze irgendwie nutzlos an einem vorüber. Man weiß nicht so recht, was damit anfangen. Solange man durch die eigene Kraft in dieser Blindheit gehalten wird, weil nur schwache Leute sind imstande, Gott in seiner Kraft zu fassen. Der Hohe und Erhabene, heißt es in der Bibel, wohnt bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Warum? Weil er da Raum hat. Weil er da Raum hat, was zu verändern. So weit war der Jakob noch nicht. Schon auf seiner Flucht damals weg von daheim hat er eine ganz besondere Erfahrung und Begegnung mit dem Herrn in Bethel. Als er diese Himmelsleiter sehen darf. Als er ganz wunderbare und mächtige Verheißungen bekommt. Und sicherlich hat es viel Eindruck auf ihn gemacht. Ganz sicherlich hat es ihn im Herzen bewegt. Aber es hat ihn nicht wirklich verändert. Man hat den Eindruck, er lebt sein Leben ganz einfach so weiter wie immer. Nichts hat sich wirklich verändert. Ist merkwürdig, gell? Wie viele Schlüsselerlebnisse wir mit Gott haben können in unserem Leben über viele Jahre und doch ändert sich gar nichts. Man geht einfach seinen Weg so weiter. Wie soll denn das weitergehen? Gott hat dieses in Jakob segnen wollen. Er hat ihm seine Gnade angeboten, aber es war vergeblich. Und jetzt muss er dieses Pniel herbeiführen. Jetzt kommt der Durchbruch, jetzt kommt dieses Ringen, jetzt kommt dieses Austragen. Weil wie soll denn auch der Wachstum des Glaubens zustande kommen, wenn wir aus aller Schule einfach ausreißen, wenn wir nie Stille halten und immer meinen, wir müssten unser Leben selber meistern. Der fleischliche Eifer bindet Gott so oft die Hände, weil diese Glaubenserfahrungen können wir nur, wenn wir unseren eigenen Wille dem will er des Herrn preisgeben. Und Gott möchte uns ganz in die Hand bekommen. Aber wir sind ständig so bemüht, all die Situationen selber zu meistern. Dieser fleischliche Eifer in uns selber und auch in der ganzen Gemeinde manchmal. Wie viel fleischlicher Eifer gibt es? Man meint, man muss neue Methode haben, neue Gottesdienstformen, neue Musik, neue Programme, neue Wege. Was man brauche, ist neuer Gehorsam gegenüber der alten Wahrheit. Mehr als 20 Jahre hat Jakob diesem Herrn widerstanden. Und wie viele Schwierigkeiten, wie viel Widerwärtigkeit haben wir ihm erst zeigen müssen, was es heißt, einen offenen Himmel über sich zu haben und keinen Gebrauch davon zu machen. So macht es der Herr mit uns. Wenn wir diese Gnade Gottes nicht achten und annehmen, dann kann er uns auch schwer unter durchführen. Kann uns bis zum Zerbruch bringen. Kann uns niederringen. Er ändert sich nicht. Der geöffnete Himmel ist immer noch über uns da. Aber er lässt uns die Folge von unserer Verkehrtheit eben auch spüren. Und so hat auch hier nun Gottes Stunde geschlagen, nach 20 Jahren. Das Leben in Selbstsicherheit und Selbstgenügsamkeit und Eigenmächtigkeit ist jetzt vorbei. Die Begegnung mit Gott muss stattfinden. Und es geht um eine ganz grundlegende Veränderung in diesem Ringkampf mit Gott. So ist es mit uns alle. Auch wenn du mit Menschen zu tun hast, manchmal ist es so, es gibt Menschen, die kann man so leicht anleiten. Es ist eine riesengroße Freude. Sie machen es einem so leicht. Und dann gibt es auch andere, die sind stur wie Maulesel. Und manche, die sind so stur wie 10 Maulesel. Calvin schreibt in seinem Kommentar an dieser Stelle: Alle Diener Gottes in dieser Welt sind solche Ringkämpfer. Alle Diener Gottes in dieser Welt sind solche Ringkämpfer. Und ich glaube, in uns alle steckt so ein Jakob drin, dem der Herr widerstehen muss, den er erziehen muss, den er manchmal vielleicht sogar lahmlegen muss und den er überwinden muss. In Jeremia 17, Vers 9 heißt es in dieser bekannten Stelle: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz. Zu unseren jungen Leuten sage ich oft, ihr müsst die Bibel persönlich werden lassen. Also lies nicht überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, sondern überaus trügerisch und böse ist mein Herz. Weißt du, was im Hebräischen da steht in dem Vers? Da steht überaus Jakob. Das steht da im Hebräischen. Überaus Jakob ist mein Herz. Interessant, gell? Überaus Jakob ist mein Herz. In uns alle steckt der Jakob drin. Und am Ende unserer Geschichte begegnen wir einem anderen, da ist ein neuer Name, nämlich Israel, und dann ist ein Segen. Da wird ein Mann von Gott verwundet im Fleisch, damit er seine Seele genesen kann, dass die geheilt werden kann. Und wie viele Krankheiten haben dazu schon gedient? Menschen werden im Fleisch verwundet, damit ihre Seele genesen kann, damit ihre Seele heil werden kann. Weil so oft ist es so, dass wir erst, wenn wir auf dem Rücken liegen und krank sind, dass wir dann nach oben gucken. Der Mensch, das griechische Wort ist Anthropos, und etymologisch von der Herkunft dieses Wortes heißt es der nach oben Blickende. Das sollte der Mensch sein, ein nach oben Blickender. Aber was er macht, ist, er guckt in sich rein, er guckt auf sich selber, er guckt um sich rum, aber er guckt nicht nach oben von Natur aus. Wie dem Jakob geht es uns auch oft. Gott überrascht uns, der überrumpelt uns, er kämpft mit uns. Er arbeitet mit uns nicht so, wie wir das gerne hätten, wie wir das erwarten. Sein Stil frustriert uns manchmal sogar richtig. Vielleicht sogar gerade dann, wo wir meinen, dass wir alles im Griff haben, und dann zerbröselt das alles in unsere Hände. Jakob ist ein Musterbeispiel dafür, wie Gott oftmals in seine Kinder arbeitet und dahin bringt, wo er sie haben will, dass sie erkennen, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Das hat ein Luther gedichtet, das musste ein Jakob lernen und das müssen wir lernen. Vers 25 heißt es: Jakob aber blieb allein zurück, nachdem er also seine Familie über die Furt des Jakobs gebracht hat, das in mehrere Gruppen aufgeteilt hat, die Bestechungsgeschenke vorausgeschickt hat, seinen Diener genau die Worte aufgetragen hat, die sie seinem Bruder Esau sagen solle. Und er in seiner Angst zum Herrn gebetet hat, um Rettung vor dem Zorn Esaus, da bleibt er allein zurück und wartet. Es ist Nacht geworden. Er ist nervös, er hat Angst, der Mann. Trotz des Rufes um Hilfe, den er gerade noch nach oben geschickt hat. Und trotz all dem eigenen Manager, was er da gemeint hat, mit seinen ganzen Plänen, wie er sich da aus der Affäre ziehen kann, ist diese bange Ungewissheit geblieben, was wird morgen sein? Was ist, wenn diese Sonne aufgeht? Was ist mit meinem Bruder? Wird er sich besänftigen lassen durch diese Geschenke oder will er mich immer noch umbringen? Und das sind Erfahrungen, wie wir die alle kennen. Zum einen holt uns manchmal ganz einfach unsere Vergangenheit ein, so wie sie ihn eingeholt hat. Auch wenn es lange zurückliegt, vielleicht 20 Jahre, so wie bei ihm. Aber irgendwann holt uns diese Vergangenheit ein und vielleicht oftmals gerade da, wo man andere Menschen verletzt hat. Die Dinge lassen sich dann nicht wegschieben. Man kann auch nicht fliehen. Die Angst und Sorge ist wieder da. Wir können es auch nicht rückgängig machen. Es ist nun mal passiert. Und er musste lernen, das Leben ist kein Spiel. Das Leben ist sehr ernst. Und das Leben hat ernste Konsequenzen. Und was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber die Geschichte hält uns noch was anderes, wie ein Spiegel vor Auge, glaube ich. Man sagt zwar, man vertraut auf den Herrn und wirft alle seine Anliegen und Sorge auf ihn, aber Ruhe findet man nicht. Weil der hat gerade gebetet zum Herrn, ja. Aber dann greift er doch zu allerlei Maßnahmen und meint, in der Eigenleistung und der eigenen Weisheit, ich muss das jetzt alles retten. Hat er das schon wieder vergessen, dass er gerade zum Herrn gebetet hat? Meint er jetzt, dass er mit den paar Kühe und Kamele und Zeugs, was er da vorausschickt, meint er, dass das mehr ausrichtet als sein Gebet zum Herrn? Denkt er das wirklich? Trotz aller Schwachheit müssen wir ihn ja auch loben, muss man auch sagen. Ich meine, er hat zum Herrn gebetet. Und es ist ein gutes Gebet, wenn man das studiert, es ist ein gutes Gebet, was er da betet. Und jemand, der es versteht zu beten, muss sich um vieles andere nicht kümmern. Aber dieses Gebet sollte noch nicht sofort beantwortet werden und nicht auf die Art und Weise, wie er das gern hätte. Jakob aber blieb allein zurück. Es ist gut, allein zu sein mit dem Herrn. Viele wollen das nicht, viele ertragen das nicht. Aber es ist gut, allein mit dem Herrn zu sein. Das ist immer eine sehr gesegnete und auch eine sehr ernste Sache. Wenn sich der Herr uns offenbaren kann und wenn wir selber in das richtige Licht gerückt werden. Weil dann werden wir und unsere Motive und unsere Gedanken und unsere Handlungen werden auf dieser Waage des Heiligtums gewogen. Weil es ganz egal ist, wie wir uns einschätzen und wie andere uns einschätzen, sondern was sagt die Waage des Heiligtums? Und wir sind gigantisch gut, wenn es darum geht, uns selber in ein gutes Licht zu rücken. Wir lassen uns weit, weit mehr, ihr Lieben, wir lassen uns weit, weit mehr von unserer eigenen Gerechtigkeit beeindrucken, wie dass wir uns von unserer eigenen Sünde erschrecken lassen. Weißt du das? Wir lassen uns weit mehr von unserer eigenen Gerechtigkeit beeindrucken, als dass wir uns von unserer eigenen Sünde erschrecken lassen. Und das Wahre und die Realität, von der wir gestern Abend auch gesprochen haben im KJE, das findest du nur in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, ganz allein. Kein Abendmahl, keine Predigt, keine Gemeinschaft ist ein Ersatz für dieses Alleinsein mit dem Herrn. In der Gemeinschaft mit ihm, wo man merke, alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Dahin zu kommen, zu dieser Einsicht und Erkenntnis, das braucht manchmal solche Ringkämpfe, anstrengende Ringkämpfe. Jakob aber blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Was muss das für ein Schreck für ihn gewesen sein? Plötzlich in der Nacht überfallen zu werden, was hat er gedacht? Sind es Räuber, die mich einfach nur ausrauben wollen, die mein Geld wollen? Oder ist es mein Bruder Esau, der mich jetzt doch schon im Griff hat? Manchmal wird diese Stelle so ausgelegt, dass man sagt, Jakob rang mit Gott im Gebet. Also das Bild, was wir hier haben in unserem Text, ist ein Bild für jemanden, der anhaltend im Gebet ausharrt, bis er den Segen bekommt. Aber das trifft nicht den Kern der Sache hier. Weil es heißt hier nicht Jakob rang mit diesem Mann, sondern der Mann rang mit Jakob. Wenn ich mit jemandem ringe, will ich was von ihm. Wenn der mit mir ringt, will er was von mir. Der Mann ringt mit Jakob. Gott ringt mit Jakob hier. Der Engel des Herrn heißt im Hosea. Weil siehst du, Jakobs eigentliches Problem war nicht sein Bruder Esau. Jakobs eigentliches Problem war Gott. Und Jakobs eigentliches Problem war Jakob. Gleich hat er das nicht erkannt. Es war dunkel. Wer ist also dieser Angreifer? Und so geht es uns manchmal auch. Das sind Ringkämpfe da und wir fragen uns manchmal, ist es eigentlich ein Kampf mit dem Teufel? Oder kämpfe ich mit Gott, dem Herrn? Oder kämpfe ich gerade mit mir selber? Mit wem kämpfe ich eigentlich gerade? Manchmal geht so ein Ringer los. Und weißt du, manchmal ist es viel leichter, Nein zum Teufel zu sagen, wie Ja zum Herrn zu sagen. Hast du schon mal bemerkt? Manchmal ist es leichter, Nein zum Teufel zu sagen, wie Ja zum Herrn zu sagen. Es ist so markant, dass Gott hier dieses Beispiel des Ringkampfes genommen hat. Er hätte auch einen Boxkampf nehmen können. Aber es ist beim Boxkampf, da ist noch eine Distanz da, ja. Die stehen sich zwar gegenüber, aber da steht eine Distanz da. Und wenn der andere schon ein paar auf die Nase haut, kann der immer noch abhauen. Aber beim Ringkampf geht es nicht. Die packen sich gegenseitig. Jeder hat den anderen am Wickel und zerrt und macht und guckt, dass er den zu Boden drückt und über ihn her wird. Er kann dem nicht entweichen. Er muss kämpfen. Er kann nicht einfach abhauen. 20 Jahre lang war Jakob diesem Herrn davon gerannt. Und jetzt holt Gott ihn ein und drückt ihn in die Ecke und zu Boden. Und Jakob muss Gott ins Gesicht sehen und er muss sich selber ins Gesicht sehen. Und so ist es mit uns allen. Wir fliehen vor Gott, selbst dann, wenn wir ihm dienen. Wir reden mit ihm, aber wir schauen ihm dabei nicht in die Augen. Damit sie uns ja nicht festnageln, damit sie ja nicht unser Innerstes irgendwie enthüllen. Wir wehren uns gegen diese Einsicht. Im Jesaja 57, Vers 10 heißt es so treffend: Du zerarbeitest dich und bist müde geworden in der Menge deiner Wege, hast aber nicht gesagt, ich lass es ist vergeblich, sondern weil du noch Leben findest in deiner Hand, wirst du nicht müde. Findest du noch Leben in dir, in deiner eigenen Hand, in deine eigenen Wege? Bist du noch nicht bereit zu sagen, ich lasse es ist vergeblich? Oder bist du schon so weit wie Gerhard Terstegen zu sagen, mit eigenem Wollen wirken, treiben, wirst du derselbe immer bleiben? Wer abgeschieden, willenlos, gelassen liegt in Jesu Schoß und so vom eigenen Wirken ruht, vor Gott die beste Arbeit tut. Gott hat Geduld. Er ist hartnäckig. Er holt uns ein und er ringt uns zu Boden, weil er uns segnen will. Und weil er aus einem Betrüger einen Prinz machen will. Es rang mit ihm ein Mann bis zur Morgenröte, die ganze Nacht. Weißt du, wie anstrengend es ist, mit jemandem zu ringen? Schon nach ein paar Minuten bist du fertig. Es ist wahnsinnig anstrengend, mit jemandem, mit der ganzen Kraft zu ringen, ja? Mach das mal. Ein paar Minuten sind schon anstrengend. Gott ringt mit ihm die ganze Nacht hindurch. Warum? Weil da noch so viel Schade in unserem Herzen ist. Weißt du, als ein junger Christ, dann denkst du, ich habe jetzt zu Jesus gefunden und jetzt ist alles gut und Gott kämpft jetzt höchstens noch gegen meine Pickel. Aber dann dauert es nicht lang, dann wirst du merken, das sind nicht nur Pickel, sondern da hat es Mumps und Masern in meiner Seele. Geschwüre, Tumore, Metastasen, Geflechte, all das in meinem Herzen drin. Die Sünde, die uns so leicht umstrickt, heißt im Hebräer 12. Und umso mehr erkennen wir, da kämpfe in meinem Herz die ganze zwei Königreiche. Da ist mein eigenes kleines Königreich, wo ich auf dem Thron sitze, und da ist Gottes Königreich, wo er auf dem Thron sitzt. Und mein kleines Königreich ist deshalb so anziehend, weil es ich im Mittelpunkt steht. Und die DNA der Sünde ist Egoismus. Es ist Selbstsucht und es ist eine echte Sucht. Und die DNA der Sünde ist Selbstsucht. Sünde dreht sich darum, dass mein Wille geschieht auf meine Art und Weise, zu meiner Zeit, so wie ich das will. Und die Eigendynamik der Sünde drängt uns immer weg vom anderen. Sünde möchte, dass ich in meiner eigenen kleinen Welt lebe. Dass meine Gefühle, meine Wünsche, meine Anliegen, meine Bedürfnisse das Zentrum sind von allem. Sünde ist immer zutiefst antisozial. Sie entmenschlicht den Mensch eigentlich. Wir lieben den anderen nur in dem Maße, wie er uns liebt und uns hilft, dass unsere Bedürfnisse und Wünsche in Erfüllung gehen. In dem Maße mögen wir ihn und lieben wir ihn. Wenn er das nicht tut, dann ist er uns ein Hindernis und wir sind zornig und verärgert. Also der andere ist eigentlich immer nur ein Werkzeug oder ein Hindernis. Es entmenschlicht es. So ist die Sünde. Ich habe etwas in mir, was total destruktiv ist. Aber die frohe Botschaft des Evangeliums ist, dafür kam Jesus Christus in die Welt und starb am Kreuz, um mich von meiner Sünde zu retten. Und wenn der Herr Jesus mit seiner Gnade in mein Leben kommt, dann kommt er nicht in mein Leben, um meinem kleinen Reich irgendwie zum Erfolg zu helfen. Dafür kommt er nicht. Sondern er möchte mir ein Reich zeigen, das viel, viel größer ist. Und er möchte, dass ich mich dafür begeistern kann. Wird es viel, viel größere Reich als mein eigenes kleines Reich. Und um aus einem Jakob ein neuer Mensch zu machen, den er dann segnen kann. Und dazu muss Gott uns manchmal wie so ein Jagdhund den Hase richtig müde jagen. Und wir merken, wir sind gar nicht dieser große oder diese große Heilige, sondern wir gleichen eigentlich viel, viel mehr so einem kleinen, schreienden und um sich schlagenden Bengel, den der Herr Meter für Meter mit sich schleifen muss, weiterschleifen muss. Weil tief in uns drin sind wir Rebellen. Und wenn Gott seinen Griff lockern würde, würde wir weglaufen. Wenn wir die Bibel wieder persönlich machen, heißt es, nicht tief in uns drin sind wir Rebellen und wenn Gott seinen Griff lockern würde, würde wir weglaufen, sondern tief in uns drin bin ich ein Rebell und wenn Gott seinen Griff lockern würde, würde ich weglaufen. Und du auch. 100%. Ludwig Kraft, der Afrika-Missionar, hat gesagt, weil ich so lange meinte, ein außerordentlicher Christ zu sein, bin ich so lange nicht dazu gekommen, wenigstens ein ordentlicher zu werden. Wenn der Mensch sich an seinen Götzen zu Tode getragen hat, besteht Aussicht, dass das geschenkte Heimweh ihn zu dem Gott der Bibel zurückfinden lässt. Oder Gott kommt und muss mit uns ringen und vielleicht die Hüfte verrenken, dass wir nicht mehr weglaufen. Aber das, wo wir so sehr dagegen ankämpfen, ist vielleicht gerade das, womit Gott uns segnen will. Weißt du das? Jakob sieht sich einer Situation gegenüber, mit der er nicht zurechtkommt, vor der er auch nicht fliehen kann. Es gibt keinen Ausweg. Was soll er machen? Alles, was ihm bisher eine Stütze und Stab war, hilft ihm nichts. Aber genau das ist dieser Wendepunkt in seinem Leben. Er wird nie mehr dasselbe sein. Bisher war sein Leben, eigentlich war es ein Liebebekenntnis und eine äußere Form von seinem Gottesdienst. Aber er hat Gott nie so wirklich ernst genommen. Gott war gut genug, wenn es irgendwie in seine Pläne hineingepasst hat. Dafür war der Herr dann immer gut genug. Aber in Bethel, da hat er sogar noch ein Deal mit dem Herrn machen wollte. Er sagte, wenn Gott mich behütet und mir Brot und Kleider gibt und mich mit Frieden wieder heimbringt, dann soll der Herr mein Gott sein. Wir machen einen Deal, Herr. Wenn du das machst, okay. Jetzt, nach 20 Jahren, kommt der Herr mit dem Jakob ans Ziel. Durch all die positive und negative Dinge in diese 20 Jahre, was passiert sind. Ja? All die Enttäuschungen, die er hatte in Labans Haushalt. All die Frustration, all die schwere Arbeit. Er hat wirklich schwer arbeiten müssen dort. All die Probleme, die Widerwärtigkeiten, all das und auch die positive Dinge, auch all das Finanzielle, wo er wirklich viel, viel bekommen hat, die materielle Segnung, auch die Verheißung, dass er wieder zurückgehen kann, all das hat ihn nicht verändert. Weder das Positive noch das Negative. Aber Gott in seiner Liebe ist hartnäckig. Er geht diesem verlorenen, verirrten Schaf hinterher, wie er einem Saulus von Tarsus hinternach gegangen ist. Und so kommt der Herr zu dem Jakob in dieser Nacht und es kommt zu diesem Ringkampf und Gott macht dem Jakob klar, Jakob, dein Problem ist nicht Esau. Dein Problem ist nicht Esau, Junge. Dein Problem ist Jakob. Dein Problem bist du selber. Weißt du das? Dein Problem bist du selber. Ist dir das klar? Wie viele Menschen, unzählige Menschen, machen genau das Gelbe. Sie geben allem anderen die Schuld für ihre Misere, für ihre Unzufriedenheit, für ihre Missmutigkeit, für ihre Niedergeschlagenheit. Die Gesellschaft ist schuld, die Politik ist im Moment schuld, das Klima ist schuld, die Gemeinde ist schuld, mein Chef ist schuld, die schlechte Arbeitsbedingungen sind schuld, meine Lehrer sind schuld, meine Familie ist schuld, meine Frau, mein Mann ist schuld, meine Eltern sind schuld, mein Prediger ist sowieso immer schuld. Wenn ich nur gesund wäre, ja, dann wäre das alles okay. Und wenn ich nur diesen Lebenspartner endlich mal gefunden hätte, dann wären auch alle Probleme gelöst. Und wenn ich nicht ständig diese finanziellen Probleme hätte, dann wäre auch alles gut. Und wenn meine Arbeit nicht so schwierig wäre, wäre sowieso auch alles gut. Und das ist dein Esau, mein Freund. Du schiebst ihn halt vor, das ist dein Esau. Aber das ist nicht dein eigentliches Problem. Hallo? Das ist nicht dein Problem. Gott muss kommen und uns klar machen, das ist nicht dein eigentliches Problem. Das wahre und eigentliche Problem ist, deine Beziehung zu Gott ist nicht richtig und nicht gesund. Das ist die Wurzel aller Probleme in dieser Welt. Und solange wir nur diese Symptome angreifen und behandeln wollen und einfach nur ein Trostpflästerle da irgendwo drauf machen, aber das Problem ist noch drunter, ändert sich nichts. Das Evangelium zeigt uns, das Grundproblem ist die Sünde. Sünde in Mann und Frau, Gesellschaft, Gemeinde, Nationen. Sie bringt uns in eine falsche Beziehung zu Gott. Und solange das nicht gelöst ist, ist nichts gelöst. Aber so viele machen denselben Fehler wie Jakob und denken, Esau ist mein Problem. Mein Esau ist nicht dein Problem. Wir wollen nicht zugeben, dass wir selber das Problem sind. Und wir kämpfen dagegen und widerstreben, so wie dieser Jakob, mit aller unserer Kraft. In Vers 25 heißt es, und blieb allein, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an und das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über dem Ringen mit ihm verrenkt. Ist nicht interessant, 20 Jahre hat der Herr gewartet. Er hätte längst den Jakob zerbrechen können, längst ihn lahmlegen können. Aber der Herr will, dass er das aus freiem eigenen Stücke tut, um unseren Stolz und Halsstarrigkeit und Selbstgenügsamkeit zu überwinden. Aber da, wo Jakob merkt, das ist ja Gott selber, mit dem ich hier ringe, da will er ihn jetzt plötzlich gar nicht mehr loslassen. Hast du das bemerkt? Er sagt dann in Vers 27, und er sprach zu ihm, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ist interessant. Der Herr hat ihn ja im Grunde schon überwunden und lahmgelegt. Warum hat er sich denn einfach von ihm losgerissen? Das wäre ja ein leichtes gewesen. Der Herr hätte sich einfach losreißen können. Ich glaube, es ist dieselbe Sache wie bei den beiden Emmaus-Jünger in Lukas 24. Als sie daheim angekommen waren, heißt es, der Herr tat so, als wollte er weitergehen, aber dann nötigt sie ihn und sprachen, bleib bei uns. Ist das allerselbe. Da hat er sich ihnen geoffenbart und da hat er sie wunderbare Gemeinschaft dann. Warum ging er nicht weiter? Weil sie festgehalten haben an ihm. Sie haben an ihm festgehalten. Dasselbe bei den Jüngern auf dem Sturm, als er vorbeikommt und sie denken, es ist ein Gespenst. Er tut so, als würde er weitergehen. Dasselbe mit der kananäischen Frau, die wir neulich hatten, Sonntagmorgens hier. Gott geht weiter, wenn wir nicht das Verlangen haben, dass er bleibt. Er geht weiter. Er wird gehen, wenn wir das nicht ernst meinen. Und dabei lässt sich der Herr Jesus so gern festhalten. Er lässt sich so gern festhalten. Und Jakob merkt, jetzt kann ich nicht nur den Segen verlieren, sondern die Gegenwart des Herrn selber. Und so klammert er sich an ihn und betet, wie er noch nie zuvor in seinem Leben gebetet hat. Und merkt, jetzt geht es um alles. Und in Hosea 12, Vers 5 heißt es, er kämpft mit dem Engel und siegt, dass er weint und fleht. Nicht, Herr! Nicht, Herr! Das ist nicht. Bitte geh nicht. Bitte bleib. Dich will ich, Herr. Dich brauche ich, Herr. Bitte geh nicht. Jetzt betet er nicht mehr um die Befreiung vom Esau. Jetzt geht es ihm um den Herrn selber. Da ist es ihm klar geworden, im Grund ist Gott ja nicht mein Feind. In mir ist diese Feindschaft. In mir ist dieses Widerstreben. Gott hat es immer gut mit mir gemeint. Immer. Er ist mir schon vor 20 Jahren mit Liebe entgegengekommen. Damals, als ich auf der Flucht war, in dieser Nacht, und selbst obwohl ich da nicht im Recht war, kam er nicht drohend und strafend zu mir. Er hat mir noch die Himmelsleiter gegeben. Gott hat es immer gut mit mir gemeint. Er hat mich schon da seine Freundlichkeit schmecken lassen und mir die Zusicherung, ich bin bei dir. Und wie bin ich mit Gott umgegangen? Ich habe nur meinen Weg und nur meinen Wille gesehen. Gott war immer da. Er ist der Gott von Bethel, wo ich vor den Problemen weggerannt bin, und er ist der Gott von Pniel jetzt, wo ein unüberwindbares Problem vor mir steht und mich mit Angst erfüllt. Aber das eigentliche Problem bin ich selber. Und das wurde dem Jakob hier klar. Weil guck mal, in Vers 28 sagt er, er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Nee, Vers 28, Entschuldigung. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Vielleicht hat er das mit ganz zittriger Stimme ausgesprochen, vielleicht auch sogar ganz leise. Aber siehst du, jetzt gibt er sich nimmer für einen anderen aus, so wie bei seinem Vater früher. Jetzt gibt er sich nimmer für einen anderen aus. Jetzt sagt er, mein Name ist Jakob, ich bin der Betrüger. Jetzt schiebt er auch nicht mehr die Schuld auf andere, sagt, eigentlich ist meine Mutter schuld. Die hat mich dazu angestiftet, dass ich abhause. Und jetzt sagt er auch nicht mehr, eigentlich bin ich kein schlechter Kerl. Guck mal, was ich alles geleistet habe. Kamele, Rinder, Kühe, Schweine, alles mehr. Schweine glaube ich nicht, aber guck mal, zu was ich es gebracht habe. Ich bin ein Selfmade-Man. Sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, ja Gott, du hast ja gesagt, ich soll hier wieder zurückziehen. Das war ja nicht mein Fall. Er findet keinerlei Ausflüchte mehr. Er sagt, ich heiß. Er stimmt dem zu, was sein Bruder eigentlich schon mehrfach gesagt hat. Du trägst deinen Namen mit Recht, du bist ein Betrüger. Und Gott möchte ein ehrliches Bekenntnis von uns zu dem, was wir wirklich sind, wenn wir sagen, ja, es stimmt, ich bin ein Lügner. Ich bin ein Heuchler. Ich bin stolz. Ich bin selbstverliebt. Ich bin unversöhnlich. Ich bin halsstarrig, ich bin ungläubig, ich bin habgierig. Wenn wir ehrlich antworten, dann kann Gott uns segnen und wir bekommen einen neuen Namen. Vers 29 heißt es, er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Wie lange rang Jakob mit Gott bis zu der Stunde, in der Gott ihm die eigene Kraft nahm und er nur noch seine Hände bittend um den Herrn klammern konnte und er endgültig seine eigenen egoistischen Ziele zu Grabe getragen hat. Und er wusste, dass alles und jedes jämmerlich scheitern muss, wenn man sich nicht auf ewig diesem einzigartigen, wunderbaren, herrlichen Gott gebunden weiß. Erst wenn wir uns ihm wirklich völlig ausliefern und dieser Entschluss feststeht, dass ihm allein und für immer unser Leben gehören soll, ruhen wir in Gott und sein Friede zieht in das Herz ein. Wir haben in diesem Ringkampf zwei Sieger, ihr Lieben. Gott hat gewonnen, keine Frage. Jakob hat auch gewonnen. Er hat gewonnen, indem er verloren hat. Wir sind stark, wenn wir schwach sind. 2. Korinther 12, lass dir an meine Gnade genügen. Deshalb will ich mir am Leichtern rühmen meiner Schwachheit. Jetzt war er absolut hilflos hier. Und hier bekommt der Herr freie Hand. Und da will der Herr uns hinbringen, dass wir ehrlich sind und zu diesem Kreuz kommen, wofür der Herr gekommen ist, um mit dieser Sünde fertig zu werden. Und ich sage, ich werde damit nicht fertig, aber Herr, du kannst damit fertig werden. Du kannst darüber triumphieren. Wenn wir sagen, in mir ist keine Kraft, aber in dir ist alle Kraft. In mir ist keine Weisheit, aber in dir ist alle Weisheit. In mir ist keine Gerechtigkeit, in dir ist alle Gerechtigkeit. In mir ist keine Rettung, aber in dir ist alle Rettung. Wenn dieses Kreuz unsere Heimat wird, dort hat Jesus triumphiert, dort angelangt, feiert er seine Siege, dort offenbart er seine Siege. Jemand hat mal gesagt, die Gottseligkeit ist ein Tempel Gottes, der nur auf den Trümmern der Götzen unserer Eigenliebe und Selbstzucht aufgerichtet werden kann. Und solange der Herr nicht mit uns fertig geworden ist und unser eigenes Leben gekostet hat, werden wir nie den Süßgeruch der Erkenntnis Jesu offenbaren, sondern immer nur den Gestank von unserem eigenen Wesen. Und so haben wir dann alle unser Geschmäckle. All das kann unsere Geschichte sein, wo wir durch dieses Leben gehen, alle möglichen Nachrennen, von denen wir denken, dass es ohne das nicht geht und es so wichtig erscheint, dass wir nicht darauf verzichten können. Und äußerlich halte ich von euch an den ganzen Gottesdienst mit Lippenbekenntnis auch fest. Wir kommen in die Gemeinde, wir lesen unsere Bibel, aber im Grunde konnte der Herr noch nicht mit uns fertig werden. Wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, mein wirkliches Problem ist nicht mein Esau, sondern meine Beziehung zum Herrn, die nicht in Ordnung ist. Und wo du noch nicht sagen kannst, ich könnte auf alles andere in diesem Leben verzichten, aber nicht auf Christus. Christus ist mein Leben. Psalm 73, Vers 25 heißt es, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. Kannst du das auch sagen? Ich könnte auf alles andere verzichten, aber nicht auf meinen Heiland. Nicht jeder muss in diese Tiefe hinab, wie es der Jakob erlebt hat. Manche reagieren viel schneller auf die Stimme Gottes, auf die Vorsehung Gottes, auf die Züchtigung Gottes und sind nicht so halsstarrig, aber beim Jakob war es so. Und Gott muss ihn in aller Bestimmtheit, aber natürlich in Liebe, aber er muss ihn dorthin bringen. Sonst hätte er sich weiter auf sich selber und seine Macht und Weisheit verlassen. Das Interessante ist, der biblische Bericht nennt ihn weiterhin Jakob. Gott sagt hier, du sollst einen neuen Namen bekommen. Ab sofort heißt du Israel. Aber der biblische Bericht nennt ihn weiter erstmal Jakob. Das ist ja klar. Niemand kann über Nacht ein ganz anderer Mensch werden. Niemand. Aber das Grundsätzliche ist passiert. Der Zerbruch dieser natürlichen Kraft, in der der junge Jakob als ein rücksichtsloser Egoist, der nur an sich und seinen eigenen Vorteil gedacht hat und seine eigene Kraft dazu verwendet, das ist zerbrochen, diese natürliche Kraft in ihm. Der Watchmany erzählt mir von einem Beispiel, wo ein junger Bruder zu ihm kam und da ging es um diesen Zerbruch dieser eigenen Kraft. Und der Watchmany nimmt so einen großen Keks und bricht ihn in der Mitte so durch. Und dann fügt er diese beide Hälfte wieder zusammen. Und er sagt, siehst du, der Keks, der sieht völlig heil aus, so wie vorher auch. Und trotzdem ist was ganz Entscheidendes passiert, weil jetzt musst du ihn nur ganz leicht antippen. Und der Riss geht auf. Der Keks ist nie mehr dasselbe. Der reagiert auf ganz leichte Berührungen. Es ist dieser Zerbruch, der hier stattgefunden hat. Wer noch nicht zerbrochen ist, findet nicht die Türen, die zu dir, Herr Jesus Christ, in die Freude führen. Wer noch nicht zerbrochen ist, findet nicht die Türen, die zu dir, Herr Jesus Christ, in die Freude führen. All das bedeutet auch nicht, dass der Jakob jetzt keine Probleme mehr hatte. Und keine Anfechtungen und keine Nöte. Er lebt noch viele, viele Jahre. Jetzt kommt erst noch die Geschichte, wo der Josef wegkommt, in die Sklaverei nach Ägypten, wo er sagt, es geht alles über mich. Zwei Kapitel später wird seine Tochter vergewaltigt. Es heißt nicht, dass er keine Probleme mehr hat. Aber hier war ein Wendepunkt in seinem Leben. Und hast du bemerkt, wie das hier auch beschrieben wird? In Vers 32 heißt es, und als er an Peniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. 20 Jahre zuvor, als er von zu Hause wegging, war es Nacht in Bethel. Jetzt ging die Sonne auf. Und ich glaube nicht, dass es die natürliche Sonne meint, die hier aufgeht. Das ist klar, dass die aufgeht. Sondern es deutet hin auf, wie zum Beispiel in Malachi 3, Vers 20, dort heißt es, die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht und hat Heilung unter ihren Flügeln. Deshalb heißt es hier auch im Vers 31 so wunderbar, und Jakob hieß die Stätte Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Das Fleisch wird an der Hüfte verwundet, aber die Seele ist genesen, heil geworden, wo er das Angesicht Gottes gesehen hat. Und das möchte Gott in uns alle wirken. Und auf eine Art wird er dazu alles in unserem Leben anrühren, um uns diesen Segen zu geben. Es kann etwas Großes oder etwas Kleines sein. Es kann eine Sache sein, ein Hobby, bestimmte Wege, bestimmte Freundschaften, bestimmte Beziehungen. Wenn es uns dahingehend beeinflusst, dass wir dadurch Gott widerstehen, wird er es anrühren. Er wird es anrühren. Nicht zu unserem Schade, sondern zu unserem Segen und zu unserem Wohl. Es wird uns in diesem Bericht nicht weiter gesagt, worin der Segen genau bestand, aber war es wohl nicht darin, dass Jakob den Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen hat? Wie nie in seinem Leben zuvor. Und war es dann auch die Wunde in seinem Fleisch, die eigentlich ein Segen dann war? Wie dieser Dorn im Fleisch bei dem Paulus? Dass er gesagt hat, Gottes Gnade genügt mir, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der ganze Bericht hier hat nicht nur eine Bedeutung für Jakob, sondern auch für uns. Und deshalb ist er aufgeschrieben. Schlag mal mit mir auf zum Propheten Hosea, Kapitel 12. Ein paar Minuten, bin gleich fertig. Hosea, Kapitel 12. Hosea 12, Vers 4. Da heißt es hier, Hosea 12, Vers 4, er hat im Mutterleibe seinen Bruder an der Ferse gehalten und in seiner Kraft hat er mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, denn er weinte und bat ihn. Auch hat er ihn ja zu Bethel gefunden. Und, jetzt pass auf, und das selbst hat er mit uns geredet. Konnte der Herr mit dir reden heute Morgen? Vers 7 heißt es, so bekehre dich nun zu deinem Gott und halte Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Willst du noch weiter ringen mit diesem Gott? Bist du wie der in Jesaja 57, von dem wir vorhin gelesen haben, Vers 10, der sich zerarbeitet in der Menge seiner Wege, hat aber noch nicht gesagt, ich lasse es, es ist vergeblich. Ich bin so dankbar, dass Gott so geduldig mit mir war. und mich sturend die Kopf einfach nicht hat laufen lassen. Und mir 28 Jahre nachgerannt ist. Wo ich bin, bin ich, weil Gottes Gnade mich dahin gebracht hat. Diese Gnade bringt mich nach Haus. Wir wünschen uns vielleicht, dass wir sagen könnten, ich habe mich selbst nach dieser Gnade ausgestreckt und mich Gott hingegeben. Vielleicht gab es Zeitpunkte, wo wir Gott suchten. Aber all unsere Entschlossenheit und Hingabe und Liebe haben nicht ausgereicht. Aber Gottes Gnade reicht. Gnade hat triumphiert. Jetzt hat Jakob gelernt, was es im Lied heißt. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Gott hat Jakob in die Schule genommen. So wie jedes seiner Kinder in die Schule nimmt. Und wir denken, Schule ist ja nicht schlecht. Wenn dann noch diese Tests dann nicht wären, diese Prüfungen immer wären, dann wäre Schule ganz okay. Aber diese Tests immer. Nun, wir können versuchen, davon wegzulaufen, so wie das in Jakob gemacht hat. Dann findet der Unterricht halt in einem anderen Klassenzimmer statt. Vielleicht trägt die Schule auch einen anderen Namen. Aber Unterricht fällt nicht aus. Unterricht ist immer. Na, ist das. Immer Unterricht. Manchmal ist unsere Versetzung gefährdet und wir machen diese berühmten Ehrenrunden. Gott muss ein paar Lektionen wiederholen. Das müssen wir noch mal machen. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Weißt du, Israel, als sie ausgezogen sind von Ägypten, die hätte in 11 Tage hätte sie an der Grenze zu dem verheißenen Land sein können. 11 Tage. Wie lange haben sie gebraucht? Wir alle wissen es. 40 Jahre. Die sind 40 Jahre immer wieder um denselben Berg rausherum gelatscht in dieser Wüste. Weißt du, wir können das schnell haben oder wir können es ein bisschen langsamer haben. Gott kommt mit den Seinen immer ans Ziel. So wie mit Jakob. Amen.